Hallo, liebe Kopfkino-HörerInnen. Es ist wieder Mittwoch, das heißt eine neue Folge Kopfkino, aber heute ist nicht alles so, wie es sonst ist. Ihr merkt vielleicht, ich habe jetzt noch nicht den lieben Yannick begrüßt. Das liegt daran, dass ich heute tatsächlich alleine für euch eine kleine Folge aufnehme. Ein sogenanntes Kopfkino-Solo. Genau, der Yannick, der kann leider nicht. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, einen passenden Termin zu finden. Und deswegen, weil wir euch ja trotzdem eine Folge spendieren wollen, haben wir gedacht, machen wir trotzdem eine. Nur eben im Solo, heute nur mit mir. Yannick hat euch aber natürlich trotzdem eine kleine Botschaft hinterlassen, die ich euch jetzt nicht vorenthalten will.
Hey ho, liebe Kopfkino-Community. Tut mir ganz arg leid, dass ich diesmal nicht dabei bin. Ich chill hier ganz schön auf den Bahamas gerade. Und lassen ihn aus dem kalten Deutschland mal alleine. Aber wenn es einer kann, dann kannst du ihn aus mit seiner warmen, wohligen, sonnigen Stimme. Ihr kriegt durch ihn schon ein bisschen Sommerfeeling. Viel Spaß, bis bald. Euer Yannick.
So, jetzt habt ihr den lieben Yannick auch gehört und wisst, dass es nicht terminliche Schwierigkeiten waren, sondern er war einfach im Urlaub. Ja, ob das stimmt oder nicht, das lasse ich jetzt mal so im Grauen. Im Dunkeln, nicht im Grauen. Fällt mir gerade auf. Genau. Wie gesagt, heute gibt es eine Folge nur mit mir. Und worum soll es gehen in dieser Folge? Ihr habt es am Titelbild auf Instagram vielleicht schon gesehen oder erahnt es anhand des Titels, den ihr ja gerade seht, weil ihr die Folge angeklickt habt. Es geht um Luca, den neuen Disney-Pixar-Film, der exklusiv auf Disney Plus an den Start gegangen ist. Was einige von den MitarbeiterInnen an diesem Film auch nicht so super fanden, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Die Verwertungskette ist ein Thema für sich, da können wir irgendwann gerne mal drüber reden. Genau, aber ich möchte natürlich vorneweg so viel alte Kopfkinostruktur beibehalten wie sonst auch. Also frage ich mich jetzt erstmal, Enos, wie geht's dir heute? Vielen lieben Dank, Enos, für diese freundliche Frage, die du mir stellst. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich möchte nicht lügen, ich bin ziemlich erschöpft. Ich war gerade das erste Mal beim Boxen hatte ungefähr fünfmal das Gefühl, ich kipp gleich um. Ich bin halt einfach gar nicht mehr in Form, das müsst ihr euch vorstellen, Freunde. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Es war eine coole Sportstunde. Anderthalb Stunden, glaube ich, da hat man mal gut den Kopf frei bekommen. Und jetzt habe ich den Kopf komplett frei, um mit euch über Luca zu sprechen. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, dieses Mal gab es keine Instagram-Fragen. Die holen wir dann vielleicht irgendwann nach, wenn wir mal über Pixar im Allgemeinen reden. Ist ja sicherlich ein Thema, was viele von euch auch interessiert. Aber heute soll es dann erstmal nur um Luca gehen, ohne eure Antworten. Ihr könnt es natürlich gerne immer bei Instagram oder Twitter, bei Letterboxd gibt es, glaube ich, keine Schreibfunktion, könnt ihr uns immer gerne mal schreiben, wie ihr den Film fandet, oder das unter dem Post kommentieren. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir von euch hören. Und jetzt habe ich euch 3 Minuten eures Lebens schon geklaut und möchte euch jetzt gar nicht mehr hinhalten. Und wir steigen jetzt direkt ins Thema ein. Luca, der neue Disney-Pixar-Film. Die Regie hat Enrico Casarosa geführt. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Das Drehbuch stammt von Jesse Andrews und Mike Jones. Die Geschichte, auf der das Drehbuch basiert, ist von Enrico Casarosa. Jesse Andrews und Simon Stevenson und Story Consultants waren Julie Lynn und Randall Green. Für alle, die den Film nicht kennen und nicht wissen, worum es geht, hier eine ganz kurze Zusammenfassung. Im Fokus des Films steht Luca. Das ist ein kleines Seeungeheuer. Genau, ein kleines Seeungeheuer, das ganz behütet in der Unterwasserwelt aufwächst bei seinen Eltern und seiner Großmutter und eigentlich den lieben langen Tag die Fische hütet, die Fischherde. Und eines Tages findet er dann auf dem Meeresgrund menschliche Artefakte und wird dann über kurz oder lang durch seinen Kumpel, wie hieß er nochmal, Alberto, glaube ich. Ich gucke das lieber schnell nochmal nach. Das ist jetzt natürlich das Problem. Wenn man alleine eine Podcast-Folge aufnimmt, dann hat man niemand, der drüber reden kann, um irgendwie mal Zeit zu überbrücken, wenn man mal schnell was nachgucken muss. Aber ich glaube, ich kriege das gerade ganz gut hin. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Genau, es war Alberto. Wie sehr, habt es gar nicht gemerkt. Genau, der trifft dann, also Luca trifft dann auf Alberto, der eben Menschenartefakte auch sammelt und tatsächlich an der Meeresoberfläche wohnt, was für Luca eigentlich ein großes Tabu ist. Seine Eltern haben ihm immer gesagt, du darfst nie an die Meeresoberfläche gehen. Genau, aber durch dieses Kennenlernen von Alberto freundet sich Luca immer mehr mit ihm an und sein Interesse an der Menschenwelt wächst immer mehr, was dann auch auf kurz oder lang dazu führt, dass er in eine Stadt, so, ich glaube, das war Porto Rosso, gelangt, die allerdings nicht ganz so gut auf Seeungeheuer zu sprechen ist. Vielleicht sollte ich vorher dazu noch erwähnen, dass wenn die Seeungeheuer an die Meeres, also an Land gehen, dass sie sich in Menschen verwandeln. Ihr merkt, wenn ich das alleine mache, da lastet viel Verantwortung auf meinen Schultern, die ich nicht so gut stemmen kann. Alles ein bisschen Kuddelmuddel. Genau. In ihrer menschlichen Form gelangen Alberto und Luca dann nach Porto Rosso, wo sie sich dann ja ganz fasziniert von der Menschenwelt zeigen und sich mit Julia anfreunden, einem kleinen Mädchen, und an einem Rennen teilnehmen wollen, um sich eine Vespa zu kaufen, um die Welt zu bereisen und zu entdecken. Genau. Also für alle, die jetzt sagen, hä, ich verstehe das nicht, Inas, das war so kompliziert. Nochmal in einem Satz. Luca, ein Seeungeheuer, das, wenn es an Land geht, sich in einen Menschen verwandelt, entdeckt mit seinem Freund Alberto, der sich angeblich super gut mit der Menschenwelt auskennt, die Menschenwelt. Punkt. Genau. Das ist die ja, zugrunde liegende Geschichte von Luca. Und jetzt interessiert euch natürlich brennend, wie finden wir den Film? Wie findet Yannick den Film? Wie finde ich den Film? Ich bin jetzt einfach mal ganz frech. Yannick kann ja jetzt auch nichts dagegen sagen. Ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Meinung. Und zwar, mit was soll ich denn eher anfangen? Mit Pro oder Contra? Man hört ja eigentlich eher mal auf einer guten Note auf, lieber. Deswegen fange ich mal mit den Kontrapunkten an. Und zwar finde ich, dass im Vergleich zu den letzten Pixar-Filmen, allen voran zum Beispiel Coco oder Toy Story, insbesondere Toy Story 3 ist jetzt zwar schon was älter, oder Alles steht Kopf auch, finde ich, dass die Geschichte nicht so einen starken emotionalen Kern hat wie diese Exemplare anderen Filme, die ich gerade genannt habe. Das ist jetzt erstmal, also im Kern, das Thema im Kern des Films ist durchaus interessant und emotional, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, und hat auch durchaus das Potenzial, groß emotional erzählt zu werden. Es fühlt sich aber, finde ich, eben die gesamte Laufzeit des Films nicht so doll so an. Also der Film hat nicht so viel Drama wie Coco, und der packt einen, oder hat mich zumindest nicht so doll gepackt auf der emotionalen Seite. Es stand irgendwie gefühlt immer relativ wenig auf dem Spiel. Auch wenn Gefahr anscheinend im Verzug ist, ist es dann am Ende doch gar nicht so, wie alles scheint. Das kann man jetzt so finden, man kann es so finden, aber bei mir, mich hat das ein bisschen gestört, weil ich gedacht habe, man kennt es ja, von Pixar ist man anderes gewöhnt. Man denke nur mal an Alles steht Kopf oder eben an Coco, das strahlende Beispiel, das ich heute noch 500 Mal erwähnen werde. Da kam Luca für mich nicht so ganz ran. Das ist tatsächlich auch schon mein einer großer Kritikpunkt, dass der Film mich emotional nicht so krass abgeholt hat und die Fallhöhe einfach nicht so stark war, nicht so hoch und nicht so groß war für mich. Wenn man jetzt aber auf die Pro-Seite geht, und da hat der Film natürlich auch super viel zu bieten, finde ich, muss man zuerst mal den Look erwähnen. Und zwar ist es natürlich so, dass, auch wenn Pixar-Filme sich vom Look her so ein bisschen unterscheiden, man erkennt da doch irgendwie so einen ähnlichen Duktus so. Also die sehen alle einzigartig aus, aber trotzdem irgendwie unterschiedlich. Nur leicht unterschiedlich, leicht abgewandelt. Coco. Luca fand ich tatsächlich so, dass der Look sehr angenehm frisch gewirkt hat. Der hat so super malerisch gewirkt. Und die Charaktere waren mal irgendwie von ihrem Design irgendwie was ganz anderes. Die haben mich tatsächlich ein bisschen an Wallace und Gromit erinnert, falls ihr euch noch an die Filme erinnert, von die Knetfiguren von Aardman. Genau, also das war mal irgendwie was anderes. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen. Also es ist jetzt natürlich nicht komplett weg von der Pixar-Formel, aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Coco oder aber Toy Story und so, hebt sich der Film schon visuell ab, finde ich. Eben durch sein anderes Charakterdesign und durch diesen malerischen, aquarelligen Look schon fast. Das ist mir besonders positiv aufgefallen. Genau, und natürlich ist der Film so ein bisschen auch so eine Liebeserklärung an Italien und die italienische Riviera und dieses italienische Lebensgefühl. Und ich finde, natürlich, der Film bedient sich hier und da an ein paar Stereotypen, aber im Großen und Ganzen hat dieser Film sehr gut diesen italienischen Sommervibe eingefangen. Also man hat richtig Lust, danach nach Italien zu reisen, Urlaub zu machen am Meer in so einem kleinen verträumten Dorf mit weirden Menschen, die irgendwie komisch sind. Genau, und dieses italienische Gefühl, was ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr mal schon in Italien Urlaub gemacht habt und durch so ein kleines Dorf gelaufen seid, mit einer Kugel Eis in der Hand, das spiegelt der Film tatsächlich sehr gut wider. Und die Verwendung von italienischen Popsongs oder italienischer Musik an sich fand ich auch sehr schön. Hat natürlich diesen italienischen Flair noch mal ein bisschen unterstrichen. Und wo wir gerade auch bei Musik sind, finde ich den Score auch unglaublich gut. Also bei Pixar-Filmen ist man natürlich auch wieder gute Musik gewohnt. Gucke jetzt noch mal ganz schnell für euch nach, wer den Score gemacht hat. Und wenn ich mich gut vorbereitet hätte, hätte ich das schon gewusst. Dan Roma heißt der, glaube ich. Dan Roma hat den Score gemacht zu dem Film. Und die Musik ist mir wirklich extrem positiv aufgefallen. Also die war an den richtigen Momenten zart, wenn sie zart sein musste, an den richtigen Momenten groß und gewaltig, wenn sie so sein musste. Das hat mir extrem gut gefallen und super viel Spaß gemacht. Genau, und zu guter Letzt, mein letzter positiver Punkt, bevor ich zum meinem persönlichen Fazit komme, ich fand die Charaktere unglaublich niedlich. Und was ich vor allem richtig niedlich fand und richtig toll fand, ist, dass Luca ein toller Protagonist ist, ein starker Protagonist ist, der aber trotzdem auch super so ein bisschen introvertiert ist, ein bisschen schüchtern, sich nicht so richtig traut. Und das finde ich schön, dass es auch Protagonisten gibt in Filmen für Kinder, die sich hauptsächlich an Kinder richten, die einem auch zeigen, du musst nicht irgendwie der mutige, actionsüchtige Typ sein, um der Held deiner Geschichte zu sein. Du kannst auch schüchtern sein. Schüchtern sein kann auch eine Stärke sein. Du kannst introvertiert sein und super empathisch und vielleicht auch ein bisschen emotionaler als die anderen. Das hat mir extrem gut gefallen, dass Luca mal so ein anderer Typ von Held ist. Und gerade durch seine vermeintlichen charakterlichen Schwächen, die jetzt der Film zwar auch nicht so auslegt, aber die man ihm so auslegen könnte, absolut nichts an Heldenhaftigkeit verliert. Und das fand ich richtig toll. Und ihr habt es jetzt, denke ich, schon gemerkt. Ich habe, was die Story angeht, zugegeben ein paar größere Probleme. Nichtsdestotrotz fand ich die Story schön. Und der Film hat mich gut unterhalten über seine Laufzeit, die jetzt auch tatsächlich nicht so lang ist. Und ich kann absolut eine Empfehlung aussprechen für alle, die sich mal wieder einen schönen Pixar-Film wünschen, vor allem in diesen, ja, grauen, regnerischen Sommertagen hier in Deutschland. Ist Luca vielleicht genau das, was ihr gerade braucht. Jetzt bin natürlich ich nicht der Einzige hier im Podcast, also heute schon. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ganz merkwürdig. Mein Zimmer ist ganz dunkel und ich sitze hier alleine und spreche in mein Mikrofon. Meine Mitbewohner fragen sich wahrscheinlich auch, was mit mir schief ist, aber naja, egal, alles für euch. Ja, Yannick hat mir auch eine kleine, klitzekleine Sprachnotiz zukommen lassen, indem er auch verraten hat, wie er den Film fand, und die hört ihr jetzt.
Als ob ich hier ihn das komplett alles alleine machen lasse. Denn ich habe eine komplett andere Meinung zu Luca. Ich weiß natürlich, die Meinung von Enos, die ist so ganz anders. Fand ihn tatsächlich gestern, dann auch gesehen, einen sehr schön unterhaltsamen Film. Hat jetzt für mich, ehrlich gesagt, nicht das Kino oder das Streaming oder die Filmwelt revolutioniert, wie es andere Pixar-Filme schon gemacht haben. Aber ich finde, der hat diesen italienischen Flair total gut eingefangen. Ich mochte die Musik. Ich fand die Zeichnung auch mal wieder was anderes. War ein schöner, runder Film, der die Pixar-Messlatte nicht noch höher gelegt hat. War ein bisschen geerdeter.
So, jetzt wo wir auch Yannicks Meinung abgefrühstückt haben, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zu Pixar verlieren und meinen Lieblings-Pixar-Film. Pixar ist ja praktisch so neben Ghibli und DreamWorks, so das Nonplusultra im Animationsbereich, sowohl was Technik als auch Geschichten angeht. Ich wollte mit euch mal kurz teilen, was für mich diese besondere Pixar-Magie ausmacht. Und das ist zum einen eben die unglaublichen Animationen. Gefühlt setzt jeder Film irgendwie einen neuen Maßstab in Sachen Technik oder in irgendeinem kleinen Aspekt. Und jeder Film wirkt irgendwie einzigartig. Auch wenn ich da gerade irgendwas anderes zugesagt habe, als ich über Dingensen, über Luca geredet habe, aber gut, ignoriert das. Genau, also einmal die Animationen, diese wirklich fantastischen Animationen, da kann man echt, also es gibt keinen Pixar-Film, der hässlich ist. Also selbst die alten sind für ihre Zeit extrem gut. Genau, dann haben wir natürlich noch die super emotionalen Geschichten, die für die ganze Familie funktionieren. Die funktionieren für die Kleinsten, oder nicht für die Kleinsten, aber für die Kleinen, für die Tweens und die Teens und die darüber hinweg sind, die jungen Erwachsenen und die Eltern. Jeder und jede kann diesen Film etwas abgewinnen. Diese Filme haben meistens auch immer einen sehr menschlichen, emotionalen Kern, den man immer irgendwie den man nachempfinden kann und der irgendwie sich ganz vertraut anfühlt. Und das ist was super Schönes, was super Schwieriges auch, das immer wieder konstant abzuliefern mit nur kleinen Ausrutschern hier und da. Es gibt ja wirklich wenig Pixar-Filme, die nicht so gut sind. Looking at you, Cars. Wobei der erste Cars ist auch nicht schlecht, muss man schon sagen. Genau. Und natürlich haben diese Geschichten auch irgendwie ikonische Lines hervorgebracht, irgendwie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage Nemo, dann wisst ihr sofort, ich spreche gerade über diese Szene mit Dory. Und sagt Nemo, habe ich noch nie gehört. Oder solche Sachen aus Ratatouille zum Beispiel. Remy, jeder kann kochen und sowas. Also das ist ja, die kennt man. Wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und diese Lines zu irgendjemandem sage, okay, in beiden Sätzen war jetzt irgendwie der Name vom Hauptcharakter drin, aber To Infinity and Beyond, da weiß man sofort, okay, der spricht über Toy Story. Das ist natürlich auch was mit gefühlt jedem Film, die Popkultur irgendwie zu prägen. Und wo wir gerade bei Popkultur prägen sind, kommen wir zum dritten Punkt der Pixar-Magie, der so ein bisschen zu emotionaler Geschichte zählt, sind natürlich die Charaktere. Und diese Charaktere sind ebenso wie viele Lines einfach ikonisch. Also ich weiß nicht, wie oft man irgendwie noch Nemo irgendwo sieht auf irgendwelchen Rucksäcken und so oder Remy oder die Unglaublichen. Oder Coco jüngst, oder die Charaktere aus Alles steht Kopf, weil die sie so in so fantastischen Geschichten mitspielen, werden die so in den Popkultur-Olymp gehoben direkt. Also, die Charaktere aus Toy Story, die sind nicht mehr wegzudenken aus der Popkultur. Ich glaube, ich hatte meine Nachbarn, als ich klein war, meine NachbarInnen, die hatten auch ein Buzz Lightyear und Woody, und ich fand das so cool. Ich wollte es unbedingt haben. Ich hatte selbst eine Figur von Sully aus Monster AG. Diese Charaktere, die sind einfach so groß, größer als ihre Filme. Und das ist halt einfach eine Leistung. Und diese drei Punkte sind jetzt erstmal drei kleine Punkte, die für mich zur Pixar-Magie zählen, die ich jetzt mit euch hier teilen kann. Vielleicht in der Pixar-Folge gehen wir nochmal genauer drauf ein oder hören mal, was Yannick dazu sagt. Und abschließend möchte ich diese Folge, dieses Kopfkino-Solo, das jetzt doch gar nicht so kurz geworden ist, wie ich gedacht habe, merke ich gerade, mit meinen Lieblings-Pixar-Filmen. Da fange ich an mit Ratatouille von 2007. Regie haben da Brad Bird, den kennt, der ist einer der Masterminds bei Pixar, und Jan Pienkawa geführt. Das Drehbuch stammt von Brad Bird und die Story von Jan Pienkawa, Jim Capo Bianco und Brad Bird, und das Additional Story Material von Emily Cook, Kathy Greenberg und Bob Peterson. Und es geht eben in Ratatouille um die Ratte Remy, der gar nichts mit dem Rattenleben zu tun haben will und eigentlich Essen und Kochen in den feinsten Kreisen liebt, und dann nach Paris gelangt und dort auf den Hilfskoch Linguini trifft, mit ihm zusammen kocht, indem er sich hinter seiner Mütze versteckt. Und Linguini arbeitet eben in dem Restaurant, in dem ehemaligen Restaurant von Remis großem Kochidol. Genau, die beiden stellen dann ein bisschen die Pariser Kochwelt auf den Kopf. Das wäre so einer meiner Lieblingsfilme. Ein weiterer ist natürlich der Klassiker Findet Nemo von Regie Andrew Stanton, Lee Unkrich, Drehbuch von Andrew Stanton, der auch die Originalgeschichte geschrieben hat, Bob Peterson und David Reynolds. Und ja, über Findet Nemo muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Nemo, der einzig überlebende Sohn von dem Clownfisch Marlin, geht verloren, wird von einem armen Fisch, von einem Schiff gefangen und landet dann im Wallaby Way, was ja, glaube ich habe gerade die Nummer nicht mehr genau im Kopf. Ja, Marlin macht sich dann mit dem Doktorfisch Dory, die an Amnesie leidet, auf die Suche nach seinem Sohn Nemo durch das gesamte Meer. Und das ist einfach eine unglaublich schöne und eine unglaublich schöne Geschichte, die heute immer noch super gut funktioniert. Das sieht, ist ein unglaublich toller Film. Und ja, ich möchte hier gar nicht so viel Wort drüber verlieren, weil chances are you already seen it. Genau. Dann ein weiterer Klassiker, Findet Nemo ist übrigens von 2003. Ein weiterer Klassiker, Die Unglaublichen von 2004, Regie und Drehbuch von Brad Bird. Genau, und es geht um eine Superheldenfamilie, ja, die so ein bisschen im realen Leben angekommen ist, nachdem Superhelden verboten wurden. SuperheldInnen verboten wurden. Mr. Incredible ist so ein bisschen in der Midlife-Crisis. Die Kinder sind irgendwie gerade so am Pre-Teenen und Teenen. Und ja, Mr. Incredible bekommt dann die Chance, sein Superheldenleben wieder aufleben zu lassen, was dann für allerlei ja, Trubel und Chaos innerhalb der Familie sorgt. Ich glaube, es gibt keinen Film, der so gut irgendwie das Familienleben irgendwie darstellt oder SuperheldInnen-Familienleben in eine lustige, animierte Art und Weise. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich als kleines Kind mit einem Kumpel immer Die Unglaublichen gespielt habe. Ich war natürlich Mr. Incredible. Und genau, das sind einfach super schöne Erinnerungen, die ich an diesen Film habe. Auch ich habe das Spiel rauf und runter gespielt. Ich hatte Figuren dazu, glaube ich auch. Der hat sich tief in mein Herz gegraben, dieser Film. Aber mein mit Abstand liebster Pixar-Film ist noch gar nicht so alt, von 2017, und das ist Coco von Lee Unkrich und Adrian Molina. Die haben die Regie geführt. Das Drehbuch stammt von Adrian Molina und Matthew Eldridge und die Story von Lee Unkrich, Jason Katz, Matthew Eldridge und Adrian Molina. Ja, und da geht es um den mexikanischen Jungen Coco, der in das Reich der Toten reist, um seinen Vorfahren kennenzulernen. Und ja, auf diese Art und Weise praktisch mit seiner Familie, ja, sich so wieder mit seiner Familie in Kontakt kommt, sozusagen auf einer emotionalen Ebene. Ich habe es sehr schlecht erklärt, aber ihr kennt den Film. Ich habe den jetzt schon sehr oft gesehen. Ich muss jedes Mal weinen bei diesem Film. Ich habe immer Pipi in den Augen. Ich finde die Musik unglaublich gut. Ich kenne keinen Kinderfilm, der mit dem Thema Tod so toll umgeht wie dieser Film. Ja, der Film berührt mich einfach immer auf einer ganz tiefen Ebene. Vor allem, wenn man dann über diese Kernbotschaft nachdenkt, man ist nie wirklich weg, solange sich Leute an einen erinnern. Irgendwie, solange die Familie an einen denkt. Und das finde ich so eine unglaublich schöne Botschaft und so gut für Kinder verpackt, dieses schwierige Thema Tod. Und was macht man, wenn irgendwie jetzt plötzlich Familienmitglieder nicht mehr da sind? Dafür muss man einfach alle Hüte ziehen, die man hat. Und natürlich auch absolut nicht zu verkennen, der Punkt, dass dieser Film mexikanische Kultur irgendwie mal für eine Masse, für ein breites Publikum zugänglich gemacht hat. Und der Film war ja auch in Mexiko ein Riesenhit, und das ist jetzt gar nicht, um ins Detail zu gehen, aber einfach ein weiteres Argument dafür, dass Repräsentation wichtig und richtig ist. Und ja, also Coco, ein absolutes Meisterwerk, auch ganz verdient Oscars gewonnen. Ja, und das sind momentan meine liebsten Pixar-Filme. Da fehlen natürlich noch einige von den Klassikern, aber es geht ja auch gerade um Lieblinge. Ja, und das war sie. Das war die erste Kopfkino-Solo-Folge. Wir laufen jetzt, also gerade bei der Aufnahme sind wir bei 23 Minuten. Wer hätte gedacht, dass ich 23 Minuten einfach labern kann? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich bin auf jeden Fall eigentlich nicht egoistisch und narzisstisch veranlagt, aber das ist auch was ein Egoist und Narzisst sagen würde. Ja, Naja, schade. Wenn irgendjemand Bock hat, meine Psyche zu analysieren, feel free. Aber, oder nee, feel doch nicht free. Macht es nicht, macht es nicht. Ihr seid wahrscheinlich nicht ausgebildet und dann ist es keine gute Idee, wenn ihr dann anhand von einem Bravo-Test irgendwie feststellt, was für eine psychische Probleme ich habe. Genau. Ja, das war die erste Kopfkino-Solo-Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch ohne Yannick trotzdem ein bisschen Spaß. Hab ein bisschen was über Luca gelernt und ja, ein bisschen was über Pixar. Und vielleicht, wenn es euch mal nicht so gut geht oder ja, wenn es euch gut geht, wenn ihr mal wieder einen Film für die ganze Familie sucht, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann, sucht euch doch mal einen kleinen Pixar-Film raus und haltet die Taschentücher bereit. Die sind nämlich beim Pixar-Film meistens bitterlich nötig. Genau. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und dann hören wir uns bei der nächsten Kopfkino-Folge wieder, vielleicht noch wieder in der regulären Besetzung. Und genau, dann verabschiede ich mich jetzt. Alles Gute und auf Wiederhören.